Willkommen bei Reitstall Revolution, dem Business-Podcast für alle Pferdehofbetreiber, Reitschulbesitzer und selbstständigen Pferdeexperten. Mein Name ist Nicolette Menge, ich bin Pferde-Business-Expertin und begleite dich mit meinen wertvollen Tipps und Strategien auf dem Weg zur echten Marke in der Pferdewirtschaft. Die Mission? Erfolgreich und zufrieden in der Pferdebranche, ohne Preisdiskussion und mit der Wertschätzung, die du verdienst. Und da heiße ich dich ganz herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Nicolette, ich bin deine Pferde-Business-Expertin und darf dich zu einer neuen Folge von Reitstall Revolution begrüßen. Heute tatsächlich mal ganz ohne einen Gast, aber mit einem brandheißen Thema, nämlich der böse Pferdebesitzer. Wer ist eigentlich wirklich schuld an der Situation im Pensionsstall? Und so interessant diese Frage vielleicht klingen mag, so vielfältig ist auch die Antwort und so vielfältig ist auch die Bedeutung dahinter. Wo fangen wir eigentlich an? Die Schuld an der Situation im Pensionsstall. Was zeichnet sich mir, wenn ich in 1:1-Betreuungen bin, aber auch wenn ich in meinen 1:1-Calls bin und die Situation von meinen Kunden beschrieben kriege, was zeigt sich mir immer wieder? Es gibt an manchen Stellen sehr verhärtete Fronten. Das bleibt eigentlich nirgendwo aus. Es gibt Ställe, die haben geringere Herausforderungen zu meistern und es gibt Ställe, dort brennt wirklich fast täglich die Luft. Und da ist natürlich die große Frage, woran liegt das, wo kommt diese Luft her? Das ist die eine Situation im Pensionsstall, die wir mal betrachten wollen, nämlich die Situation, wie ist also die Stimmung? Ja, also wie ist die Stimmung, was macht teilweise das Konfliktpotenzial so explosiv? Und die andere Geschichte, die ich mit der Situation im Pensionsstall aufgreifen möchte, ist die Wirtschaftlichkeit. Warum scheint es so unglaublich schwer, mit Pferdepension Geld zu verdienen? Was ist dort das Problem und wie kann man diesem Problem vielleicht endlich entfliehen? Fangen wir erst einmal an mit der dicken Luft. Und vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer jetzt gerade schon Stift und Zettel rausgeholt, weil er sich so denkt, ja, dicke Luft gibt es bei mir im Stall ganz häufig und ich weiß nicht, woran das liegt. Ich gebe mein Bestes und ich möchte das jetzt gerne mit dieser Podcast-Folge vielleicht endlich mal klären. Ich hoffe, die Wahrheit schmeckt dir, aber dies hier ist ja ein Pferde-Business-Podcast und es geht vor allem auch darum, einfach mit sich selbst in ein Gespräch zu gehen, in dem man am Ende als Gewinner, als unternehmerischer Gewinner herausgeht. Und da ist es manchmal notwendig, dass man sich mal ein bisschen an die eigene Nase fasst und hinterfragt. Meistens, wenn in einem Pensionsstall, den ich betreuen darf, die Luft recht dick ist und die Bindung zwischen Pferdebesitzern und Führungskräften, ich sag mal so, am seidenen Faden hängt, dann ist es leider wirklich ein Managementproblem. Dieses Managementproblem hat sich in der Regel sehr, sehr unbemerkt eingeschlichen. Es hat sich eingeschlichen über mehrere Monate, vielleicht sogar mehrere Jahre, dass der entsprechende Betreiber des Stalls als Führungskraft nicht mehr präsent ist. Und da gibt es zwei Arten von Präsenz. Die erste Präsenzart ist natürlich die physische und die zweite Art ist die mentale Stärke, die es braucht, um einen, sage ich mal, Haufen von wilden Pferdehobbyisten gut führen zu können. Und am Ende musst du das natürlich, denn das hier ist dein Unternehmen und am Ende sind Pferdebesitzer teilweise nicht nur mit Kundencharakter ausgestattet, sondern auch ein bisschen mit Mitarbeitercharakter, weil sie in vielen Stellen ja auch Aufgaben übernehmen. Und wenn dann da das Management hakt, dann haben wir ein mittelschweres bis schweres Problem. Das klingt jetzt erst einmal alles sehr theoretisch. Ich gehe mal in ein paar Praxisbeispiele ein und vielleicht kannst du da an dieser Stelle dich auch selbst hinterfragen und einfach mal gucken, ob ich ja vielleicht recht habe, ob dir das schon mal passiert ist. Also sehr gut zeigen tut sich dieser Sachverhalt daran, dass du als Betreiber eines Pferdepensionsstalls nicht mehr gern zu den Zeiten über den Hof gehst oder in den Stallgassen bist, in denen dein Hochbetrieb ist. Also bei den meisten ist das ja vielleicht, sage ich mal, zwischen 15 und 20 Uhr am Nachmittag. Wenn du dann das Gefühl hast, dass du dich da ganz bewusst rausnimmst, um vor dem Antreffen vielleicht einzelner, vielleicht aber auch verschiedener Pferdebesitzer zu flüchten, dann ist es ein deutliches Signal dafür, dass dir die ein oder andere Sache wahrscheinlich entglitten ist. Eine andere Geschichte ist, wenn du deine Körpersprache mal analysierst und wenn du dann auf diese Menschen triffst, auf der Stallgasse oder in der Halle oder so, plötzlich in so eine Vermeidungshaltung gehst. Also wenn du quasi das Gefühl hast, du machst dich wie unsichtbar, du versuchst so ein bisschen an denen vorbeizugucken, grüßt die vielleicht nur flüchtig und guckst dann wieder weg und versuchst ganz, ganz beschäftigt mit dem zu wirken, was du gerade tust. Versuchst auch Gespräche in der tieferen Ebene zu vermeiden oder länger Aufmerksamkeit den Menschen zu schenken, weil du vielleicht fürchtest, dass du erneut mit einer Kritik konfrontiert wirst. Das ist so ein zweites Indiz dafür. Und das dritte Indiz dafür ist, dass du versucht hast, Medien einzuführen. Der Klassiker ist eine WhatsApp-Gruppe. Und diese WhatsApp-Gruppe sollte eigentlich die Kommunikation zwischen dir und deinen Pferdebesitzern erleichtern. Tatsächlich sitzt du aber abends auf dem Sofa, siehst diese Gruppe aufploppen und empfindest Stress, weil du weißt, dass es jetzt nicht unbedingt bequemer für dich wird, deine Arbeit umzusetzen. Ja, also das ist noch ein drittes Indiz. All diese drei Dinge sind tatsächlich Erscheinungsbilder mangelnden Managements. Warum? Es zeigt einfach ganz deutlich an, dass in der Vergangenheit für dich, für dein Wohlbefinden, regelmäßig Grenzen überschritten wurden und du diese entweder vorher nicht gegeben hast oder auch nicht in Schach halten konntest. Man hat dir in Situationen, in denen du überfordert warst, weil du vielleicht gerade Zeit für dich hattest, vielleicht bist du geritten oder du bist einem wichtigen Arbeitsschritt nachgegangen, hast Heu gefüttert, hast gemistet, whatever. Und man hat dich dann mit einem Bedürfnis, mit einem Kundenanliegen überfahren. Und das ist wahrscheinlich mehrfach passiert. Und vielleicht war die ein oder andere Anfrage auch ein bisschen kritiklastig und hat dich dann wirklich in die Enge getrieben. Du kamst da nicht raus. Vielleicht kam noch hinzu, dass es so öffentlich war, dass sich zu dem einen Pferdebesitzer, der sich dort, mit dir in Verbindung gesetzt hat, noch zwei, drei weitere dazugestoßen sind und so nach dem Motto, ja, das wollten wir auch schon immer mal wissen oder wir sehen das ganz genauso, da muss was passieren. Und dann war diese Situation natürlich für dich doppelt und dreifach unangenehm. Und was machen wir in solchen Situationen? Wir flüchten. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion auf Unwohlsein und kann man jetzt erstmal so aus menschlicher Sicht auch nicht verurteilen. Das Problem ist nur, dass das nichts mit Führungsebene zu tun hat. Also in dem Moment, wo du quasi nicht souverän in solchen Situationen reagieren konntest, hast du an deinen Führungsqualitäten Zweifel aufkommen lassen. Und das passiert einmal und ist absolut irrelevant, aber wenn das halt 10, 20 Mal passiert, dann ist es wirklich gefährlich, weil Da ist jetzt auch wieder ganz viel Psychologie dahinter. Nein, ich habe keine psychologische Ausbildung. Das ist aber, sage ich mal, am Ende auch viel Logik. In dem Moment, wo eine Gruppe von Menschen, und das ist natürlich dramatischer, je größer diese Gruppe von Menschen ist, keine Führung mehr hat, fängt sie an, entweder selbst Führungsansprüche zu stellen oder sich umzuorientieren nach einer neuen Führungsperson. Und das ist ganz lustig, weil vielleicht erkennst du jetzt so ein paar Zusammenhänge. In dem Moment, wo der Mensch, der sich nicht geführt fühlt, stark, charakterstark ist, nimmt er vielleicht den Führungsanspruch an, ja, und sagt, ich mache das jetzt einfach alleine, wenn sich hier keiner kümmert. Und in dem Moment, wo sich eine etwas schwächere, also im Sinne von Führungsqualitäten, ja, schwächere Person nicht mehr geführt fühlt, die auch keinen eigenen Führungsanspruch hat, schließt sie sich dann eben einer solchen Person an, die den Führungsanspruch übernommen hat. Das ja, ist wie gesagt am Ende rein menschlich alles recht gut nachvollziehbar und hat seine Ursache wieder darin, dass die eigentliche Führungsperson, die die Situation im Griff haben sollte, sich rar gemacht hat. So, also das ist, wenn man es wirklich mal so ganz banal runterbricht, ist es super gut nachvollziehbar. Und die Herausforderung ist natürlich, wie kommen wir jetzt wieder dorthin, dass du ganz souverän deinen Aufgaben im Stall nachgehen kannst. Eine wirklich heiße Frage. Und du ahnst es vielleicht schon, das meiste hat mit Optimierung zu tun und teilweise gibt es gewisse Tools, die du in dein Pferdebusiness einfließen lassen solltest, gewisse Regelwerke, um das Ganze in den Griff zu kriegen. Als allererstes musst du dich selbst einmal straffen und ein paar, sage ich mal, Verwaltungsregeln für dich aufstellen. Die erste Verwaltungsregel, die ich dir unbedingt empfehlen würde, ist, keine wirklich relevanten Gespräche in der Stallgasse. Probleme, Herausforderungen, Kündigungen oder neue Verträge, nichts davon gehört auf die Stallgasse, denn die Stallgasse hat sehr, sehr, sehr viele Ohren. Aber je nach Position, wo sich diese Ohren gerade beschäftigen und befinden, ist es natürlich so, dass auch teilweise nur unvollständige Informationen übertragen werden und schwupp, hast du das nächste Gerücht im Stall. Ja, also zum Beispiel, mein Klassiker ist die Preiserhöhung, die Umstrukturierung. Wenn dort du dich hinreißen lässt zu wagemutigen, das wird ungefähr so und so Unterhaltungen, dann wird das natürlich sofort aufgenommen und im Zweifel halt auch falsch an andere weitergegeben. Und ja, das ist dann einfach eine schöne Kettenreaktion und die entgleitet einem recht schnell. Das heißt, wir müssen jetzt in deinem Verwaltungsschritt wirklich Zeiten einbauen, in denen du für den Pferdebesitzer präsent in deinem Büro sitzt und auch Termine wahrnehmen würdest mit Pferdebesitzern, die eben eine Schwierigkeit haben oder ein Anliegen. Ja? Und damit das Ganze nicht so wild ist und du dann vielleicht, ich sag mal, eigentlich Buchhaltung machen wolltest, aber deine Pferdebesitzer dich dann stürmen und vielleicht gleich auch wieder in Gruppen reinmarschieren und sagen, ja, du hast ja jetzt hier Sprechzeit, braucht es zu dieser Bürozeit, die du ganz öffentlich angibst, auch noch ein Buchungssystem, welches quasi Termine buchen lässt, einzeln im Idealfall, vielleicht mal zu zweit, wenn es irgendwie ein Anliegen ist, zum Beispiel Koppelbelegung oder so. Und das kann ja sinnvoll sein, dass dann alle beteiligten Pferdebesitzer bei dir vorsprechen. Aber ich würde mich nicht einer extremen Unterzahl hingeben, sage ich jetzt mal, weil das natürlich auch wieder etwas ist. So nach dem Motto Challenge accepted, wenn du gerade eher ein bisschen defensiv bist in deiner Führungsrolle und startest dann in solche Gruppentermine, dann ist das auch schon wieder ähnlich wie in der Stallgasse. Also bitte versuche, diese Gruppen klein zu halten. Eigentlich empfehle ich nicht mehr als zwei Parteien gleichzeitig zu empfangen. So, und wenn du das jetzt gemacht hast, dass du dir quasi ein Buchungssystem eingerichtet hast, das zu den Öffnungszeiten passt, dann hast du den Vorteil, dass du immer genau weißt, wer kommt. Und wenn du dieses Buchungssystem auch noch gut angepasst hast, dann weißt du auch schon ungefähr, um welches Thema es sich handeln wird. Und das ist natürlich ein enormer Vorteil, weil du dich dann auf dieses Thema super gut vorbereiten kannst. Du kannst schon ein paar Einwände mal aufschreiben, kannst brainstormen, überlegen, was könnte hier der Hintergrund sein und kannst im Anschluss dann ganz unkompliziert mit deiner Vorbereitung und ja, quasi auch konzentriert auf den Pferdebesitzer und seine Anliegen in das Gespräch reingehen. Wir haben eine enorme Souveränität deinerseits dabei. Und vielleicht sagt der ein oder andere jetzt gerade, ja, das ist ja alles schön und gut, Nicolette, aber wie gehe ich denn mit der Situation um, wenn ich das zwar alles angeboten habe, die Pferdebesitzer das auch wissen, aber nicht einhalten und dann mich auf der Stallgasse trotzdem ansprechen mit ihren Fragen. Natürlich kannst du das nicht komplett vermeiden, aber du kannst lernen, wie du richtig reagierst. Du kannst freundlich lächeln, kannst sagen, ich danke dir, dass du mit deinem Problem zu mir gekommen bist. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Aber jetzt bin ich gerade in meinem Prozess XY. Ja, jetzt arbeite ich gerade, jetzt reite ich gerade hier dieses Pferd, das ist wichtig. Bitte nutze meine Online-Terminbuchung und mach dir zu diesem Thema bei mir einen Termin. Ja, und das ist natürlich für den einen oder anderen ein bisschen eine Herausforderung, dann wirklich so straight das eigene aufgesetzte Reglement einzuhalten. Aber es ist eigentlich auch nur eine Übung. Desto öfter du das souverän durchgezogen hast, umso besser wird im Stall klar werden, okay, das funktioniert jetzt wirklich so, man kann sie nicht einfach so überfahren. Und zum anderen wirst du auch selbstbewusster werden, weil du in dieser Situation, in der du angesprochen wurdest, nicht in die Enge getrieben worden bist. So, an der Stelle möchte ich trotzdem erwähnen, dass wenn ich sowas sage wie in die Enge getrieben worden, dass es nicht darum geht, dass der Pferdebesitzer unser Feind ist. Das ist eine ganz, ganz, ganz menschliche Geschichte. Der hat halt ein Anliegen, er sieht dich, er kommt auf dich zu und denkt sich so, das kläre ich jetzt mal. Ja? Weil für den ist das ja umgekehrt jetzt nicht so schlimm. Der befindet sich in seinem Freizeitbereich und der denkt sich jetzt, ja, das muss jetzt mal auf den Tisch. Ne? Es ist eine gewisse Erziehungssache, die du als Führungskraft in deinem Unternehmen durch entsprechende Kommunikation etablieren musst. Und wenn du das geschafft hast, wirst du merken, entspannt sich sehr, sehr viel für dich. Ein weiterer positiver Aspekt dahinter, dass man dich nicht einfach so auf der Stallgasse überfahren darf, ist, dass du wahrscheinlich sehr, sehr selten Opfer emotionaler Schnellreaktionen wirst. Bestes Beispiel, du hängst jetzt einen Lehrgang aus, ja, sagen wir mal, du sagst hier, da kommt Person XY, an dem Tag ist die Reithalle mal gesperrt für die Lehrgangsteilnehmer. Und da ist eine Person, die findet das richtig furchtbar, weil es ist gerade Winter und sie hat gerade an diesem Tag eigentlich auch Training mit einem anderen Trainer ausgemacht. Und wieso ist jetzt die Halle gesperrt und, und. Und die hat das gerade vor 30 Sekunden gelesen und sieht dich jetzt. Natürlich kommt die auf dich zugerannt und bombardiert dich jetzt mit ihrer persönlichen Befindlichkeit. Ja, aber wenn die weiß, dass das gar nicht notwendig ist, dich jetzt zu bombardieren, weil du das eh abblocken wirst, dann ist es möglich, dass sie erstmal ihr Pferd reitet, putzt, in sich geht und dann vielleicht überlegt, ja, okay, ist jetzt blöd gelaufen, aber es sind ja noch 2 Wochen hin. Vielleicht rufe ich meinen Trainer einfach an, verlege meinen Termin, überlege mir vielleicht sogar doch an diesem Lehrgang teilzunehmen, wäre ja auch eine Option. Oder ich mache an dem Wochenende dann halt mal Bodenarbeit oder so, oder nutze den Reitplatz, wenn das Wetter es hergibt. So, ne? Also was ich damit sage, bei dieser Person, bei dem Pferdebesitzer, der sich gerade so persönlich angegriffen gefühlt hat und seine Gefühle gern auf dich umgewälzt hätte, ist erst einmal das Nachdenken in Kraft getreten, bevor er sich an dich gewandt hat. Und das wiederum sorgt dafür, dass die ganze Welt tiefenentspannter wird im Stall. Ja? Aber dieses Reglement, das muss eben von dir kommen. Dieses Reglement setzt du als Führungskraft auf. Haben wir also inzwischen einen Ansatz kennengelernt, der dafür sorgt, dass du wieder als Führungskraft präsenter bist, so gibt es natürlich einige andere wesentliche Erleichterungen, die unter anderem die Betriebe in meinen 1:1-Betreuungen an die Hand gestellt bekommen, um ihren Führungs- und Verwaltungsaufgaben wieder souveräner nachzugehen. Wir besprechen zum Beispiel auch ganz intensiv, wie man eine Preisumstrukturierung, wir sagen auch ganz gezielt nicht Preiserhöhung, wie man eine Preisumstrukturierung, eine Angebotsumstrukturierung souverän ins Unternehmen einführt, ohne dass man sich, sage ich mal so, als Zielscheibe vor die Menschen stellt, die, und das ist ja wirklich menschlich, gerade ohnehin schon maximal betroffen sind von den, ja, alle Bereiche übergreifenden Kostenerhöhungen, steigenden Kosten, die wir gerade in den letzten Jahren erleben durften. Also auch hier braucht es einfach eine konkrete Schritt-für-Schritt-Anleitung. Die habe ich über Jahre etablieren dürfen und kann nur sagen, wenn du da Herausforderungen hast, wenn du sagst, du möchtest dein Unternehmen umstrukturieren, hast vielleicht meinen Online-Kurs Pferdepension endlich rentabel bereits gekauft. Da sind zwar die Schritte auch drin, aber vielleicht sagst du, oh, ich brauche hier nochmal Hilfe, ich habe das an der einen oder anderen Stelle nicht ganz so aufgenommen oder verstanden oder ich habe es verstanden, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das wirklich so umsetzbar ist, dann zögere nicht und buch dir einfach einen persönlichen Call mit mir. Das geht ganz unkompliziert über meine Webseite reitstallrevolution.de und du hast oben Arbeiten mit Nicolette und findest da den Call. So, jetzt wollen wir natürlich noch zum zweiten Punkt gehen, und zwar der Wirtschaftlichkeit. Wer hat Schuld daran, dass Pferdepension nicht wirtschaftlich ist? Und Trommelwirbel, du weißt es wahrscheinlich schon selbst, natürlich nicht der Pferdebesitzer. Denn genauso wie er nicht die Regeln dafür macht, wie man mit dir in Kontakt tritt, macht er auch nicht die Regeln für deine Preisgestaltung. Generell hat er eigentlich mit deinem Preis nur so viel zu tun, dass sich der Preis nun mal aus Angebot und Nachfrage berechnen lässt, ist falsch, aber ergibt. Ja? Und wenn du eine volle Warteliste hast und wenn viel, viel Nachfrage existiert und du aber nun mal nur 30 Boxen zur Verfügung hast oder 30 Paddockboxen oder meinetwegen 30 Plätze im Offenstall, das ist ja jetzt erstmal irrelevant, dann ist es deine Aufgabe zu erkennen, dass dein Preis zum einen schon mal höher sein dürfte und zum anderen ist es natürlich auch deine Aufgabe, den Preis immer ins Verhältnis zu den Kosten zu stellen. Und hier haben wir ein ganz massives Problem, was es sich im Pferdepensionsgeschäft immer wieder abzeichnet. Wir leben in unserer kleinen süßen Bubble und kriegen gar nicht mit, dass wir uns abhängig machen von der Meinung von einzelnen Personen, die wir jetzt für, sage ich mal, die große Summe unserer möglichen Kunden halten. Woran liegt das? In der Regel liegt es daran, dass noch kein effizientes Marketing für deinen Pferdehof betrieben wurde. Ich kann dir sagen, ich habe jetzt meine Reitschule hier in Dresden 10 Jahre. Und ich bin wirklich eine der letzten Reitschulen, die es in Dresden gibt, vor allem eine der letzten mit diesen Angeboten. Und dennoch gibt es immer noch Menschen, die keine Ahnung haben, wer die Ponytruppe Dresden ist. Also es gibt immer noch, obwohl ich Werbung schalte, obwohl ich Google Ads hatte, obwohl ich Facebook Ads hatte oder auch immer noch habe, die immer wieder sagen, ach, das wissen wir ja gar nicht, dass es euch da in Niedersedlitz gibt. Und ich habe immer wieder gedacht, ich mache doch schon so viel. Natürlich kennt man mich, mich gibt's doch schon 10 Jahre. Und du denkst jetzt vielleicht auch, ja hallo, also mein Pferdehof, den gibt's jetzt schon 30 Jahre. Natürlich wissen die Kunden, dass ich hier bin. Und genau das ist deine Bubble, die dich eben festhält und dafür sorgt, dass du denkst, dass die 30 Menschen, die aktuell ihr Pferd bei dir haben, die 30 Menschen sind, die eine Meinung über die Preisbildung äußern dürfen und am Ende dafür sorgen, ob du deinen Preis Richtung Wirtschaftlichkeit umgestalten kannst oder nicht. Und das ist die große, große Problematik. Mein Tipp an dieser Stelle, wirklich Praxistipp, starte mit einem E-Mail-Marketing-Tool. Ich empfehle hier immer RapidMail, weil das sehr, sehr schön von der Oberfläche zu bedienen ist. Auch sehr einfach, wenn du jetzt nicht so der Digitalisierungskönig bist oder die Digitalisierungskönigin. Und wenn du das in dein Unternehmen eingeführt hast und E-Mail-Adressen gesammelt hast, Interessentenadressen wirklich hast, also nicht so eine Pseudo-Warteliste in irgendeinem Notizbuch mit einer Telefonnummer, die man eh kaum noch lesen kann und die auch schon 2 Jahre her ist, wo davon auszugehen ist, dass der Pferdebesitzer gar nicht mehr Interesse an dir hat, fang an, das zu digitalisieren, eine wirklich echte E-Mail-Warteliste zu haben und Marketing zu betreiben, wie sich das gehört. Ich gebe dir da ein gutes Beispiel mit, welches wir in einem aktuellen Projekt in der Hengststation Roman, also im Stall Roman, umgesetzt haben. Das ist ein sehr großer, ein sehr sportlich ambitionierter Stall, trotzdem auch für Freizeitreiter, die ihr Pferd sehr gesund erhalten, klassisch reiten wollen, eine ideale Adresse. Und dieser Stall hat sich dazu entschieden, jetzt wirklich seine Preise anzupassen und so zu gestalten, wie es die Profitabilität nun mal verlangt. Und da ist natürlich total viel Aufmerksamkeit erstmal in der Gegend und das hat sich schon verbreitet wie so ein kleines Lauffeuer, dass die da was verändern und natürlich sind ganz, ganz viele Menschen da neugierig. Das ist auch wieder menschlich, ne? Das ist ja nie unbedingt ein böser Wille. Natürlich hast du auch ein, zwei Neider immer mal dazwischen, das gibt's überall, aber grundsätzlich ist das kein böser Wille. So, und wenn man jetzt da aber nur auf die Webseite gehen könnte, und sofort alle Preise lesen. Und die meisten machen auch immer die Fehler, dass sie auf ihrer Webseite den Preis so präsent darstellen. Das ist gefühlt das Erste, was der Kunde liest, bevor er sich überhaupt mit den ganzen Vorteilen der Anlage beschäftigen muss. Erfährt er erstmal, was es kostet. Und das ist schwierig, weil an der Stelle hat er noch überhaupt keine Möglichkeit, den Preis in die richtige Relation zu setzen. Wir haben uns deswegen gedacht, wir machen das anders. Wir erstellen ein Infobroschüren-PDF und geben dort alle richtig wichtigen Informationen für Interessenten an einem Pensionsplatz preis. Unter anderem auch den Preis, also quasi, ne, das ist jetzt quasi wirklich die interna. Und damit man diese Infobroschüre bekommen kann, muss man quasi eine E-Mail-Adresse, einen Namen dalassen. Das heißt, die gibt es nicht für alle. Die gibt es nicht für Neugierige, die nur irgendwelche Seiten teilen wollen und sagen, guck mal, jetzt kostet es bei denen so und so viel. Oder guck mal, wie die das machen. Na, sondern man muss sich outen. Das Internet hat den großen Nachteil für uns als Dienstleister oder für jedes Unternehmen, dass es super anonym ist. Im Verhältnis jetzt. Klar können wir mit Cookies und Co. einiges tun, aber Fakt ist, es ist trotzdem anonym. Ja? Wir wissen, dass jemand auf der Seite war, aber nicht unbedingt wer. Und wir wissen, dass jemand deine Preise angeguckt hat, aber nicht unbedingt wer. Es sei denn, er musste, um an diese Information zu kommen, seine E-Mail-Adresse dalassen. Und schon hast du die großartige Möglichkeit, mit echten Interessenten, also Menschen, die wirklich wahrhaftig bereit sind, ihre E-Mail-Adresse dazulassen und damit ihr Interesse zu bekunden, zum ersten Mal schon deine Expertise zu unterstreichen. Du gibst also diese Infobroschüre preis und kannst aber auch, wenn du das möchtest, mit dieser E-Mail-Adresse dann arbeiten und beispielsweise hinterher, vielleicht auch automatisiert, erneut in Kraft treten und fragen, wie hast du das gefunden? Welche Vor- und Nachteile hast du für dich und dein Pferd erkannt? Was glaubst du, was müssten wir ändern, damit du einen Termin gemacht hast? Und dann kannst du gucken, ist es eine sinnvolle Hinweisbeschreibung? Kann man da wirklich was draus machen? Oder ist es halt einfach nur, ich sage jetzt mal Gelaber, was nie zu dir passen würde und wo es sich auch nicht lohnt, danach auszurichten? Ja? Oder du könntest dann direkt auch weiterleiten zur Stallbesichtigungsterminbuchung und so weiter. Also es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, um hier schon mal super souverän aufzutreten und eben quasi schon wieder Führung zu zeigen und dann halt deine Umstrukturierung wirklich souverän durchzuziehen. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, wie ich in dieses Praxisbeispiel gekommen bin, aber ich wollte damit nur sagen, ach ja, Warteliste, genau, hier waren wir. Auf diese Weise entwickelst du natürlich eine echte Interessentenliste und diese Interessentenliste macht es dir möglich, mit den Interessenten auch in Kontakt zu bleiben und sie sofort zu informieren, sobald ein Platz bei dir im Stall frei geworden ist. Und das hat natürlich einen enormen Vorteil. Überleg doch mal, welche Flexibilität du dir dadurch erarbeitest. Wenn du 30 Pensionsplätze hast, aber 300 Leute in deiner E-Mail-Liste oder sagen wir vielleicht in ein paar Jahren 3000 und dann geht dort einer, dann schreibst du eine freundliche E-Mail und sagst, hey Leute, da ist ein Platz frei und du wirst mit einem Fingerschnipsen einen Pferdebesitzer bei dir haben. Oder aber dieser Pferdebesitzer möchte nicht unbedingt weg, ne? Hat aber Freund, Freundin, die gerade neu ein Pferd gekauft hat und empfiehlt dich, weil sie das gelesen hat. Das kann sie natürlich aber nur machen, wenn sie es gelesen hat. Ja, und viele denken dann immer, ja, also ich habe das ja bei Stallfrei oder ich habe es bei eBay Kleinanzeigen drin. Das mag schon sein, aber noch direkter als straight ins E-Mail-Postfach eines potenziellen Interessenten kannst du dein Marketing nicht ausrichten. Deswegen fang unbedingt an, ein E-Mail-Generierungstool als Grundlage deiner Flexibilität, als Grundlage deiner Preisstruktur und Angebotsflexibilität und auch deiner Preisakzeptanz einzurichten. Wir müssen also generell sagen, die Wirtschaftlichkeit eines Pferdepensionsbetriebes ist genauso im Verwaltungsbereich der Führungskräfte zu regeln und sie ist vor allem auch wirklich das Ergebnis des Unternehmermindsets und der Stärke der Führungskraft eines Pferdepensionsbetriebes. Eine kleine Randbemerkung an dieser Stelle. Liebe Pensionsstallbetreiber, ich mache daraus kein Geheimnis. Ihr macht euch gegenseitig tot, wenn ihr in eurer Region von einer Preiserhöhung gehört habt und eure Reaktion darauf nicht sofort auch eine Preisanpassung ist. Wenn ihr nur auffangt, was andere an, ich sag mal, Flüchtlingspferdebesitzern abgegeben haben, dann hat man euch sofort den Stempel des Niedrigpreisbetriebes aufgedrückt. Ihr seid dann der Betrieb, zu dem man noch hingehen kann, weil das nicht so viel Geld kostet. Überlegt euch bitte, ob ihr das wirklich sein wollt. Überlegt euch, welche Konsequenz das für euch hat. Und überlegt euch, ob es nicht viel, viel cleverer wäre, die ohnehin längst fällige Preiserhöhung in eurem Stall in dem Moment auch umzusetzen. Denn es wäre eine Chance. Aber wenn wir in der Pferdewirtschaft uns gegenseitig unterbieten, weil wir glauben, Kunden, die nicht bezahlen wollen, was es nun mal kostet, auffangen zu müssen, dann sabotieren wir die gesamte Pferdewirtschaft. Eine Zusatzinformation musst du dazu natürlich haben. Wir vergleichen hier bitte nur Anlagen, Ställe, die auf demselben Niveau unterwegs sind. Das heißt, es macht natürlich keinen Sinn, dass wenn ein Betrieb, wie beispielsweise der von Familie Roman, der mit sagenhaften zwei Reithallen, mit überdachtem Longierplatz, mit Führanlage, mit Longierplatz, mit Dressurviereck, mit Springplatz ausgestattet ist, mit großen Paddockboxen und Weitergang, wenn ein solcher Stall seinen Preis erhöht, ich sage jetzt mal, und dann im oberen dreistelligen Bereich unterwegs ist, dass du, wenn du einen kleinen Schauer hinter deinem Haus hast und vielleicht einen selbst angelegten Reitplatz, dann auch glaubst, dasselbe verlangen zu müssen. Aber das ist, glaube ich, ergibt sich, ja. Nichtsdestotrotz möchte ich auch diese Stallbesitzer einmal ganz heftig auffordern, nicht die Preise der Pferdewirtschaft zu sabotieren, indem du sowas denkst wie, naja, bei mir muss das ja nicht so viel kosten, ich gehe ja noch arbeiten nebenbei. Das mag schon sein, aber nach deiner 40-Stunden-Woche hast du es eigentlich auch verdient, auf die Couch zu gehen. Und es ist doch Quatsch, deinen Pensionsplatz, und wenn es auch nur zwei, drei Stück sind, die du hinter deinem Haus neben deinem eigenen Pferd anbietest, deinen Pensionsplatz so anzubieten, dass du selbst bei deiner Mehrarbeit über deine 40-Stunden-Woche hinaus, die du in deinem normalen Job verbringst, wenn du dann anfängst, dich weit unter Mindestlohn bezahlen zu lassen, die Kosten für die gesamte kleine Anlage selber trägst und am Ende das Hobby der 2, 3, 4, sagen wir 5 Einsteller eigentlich mitbezahlst. Das macht von vorn bis hinten keinen Sinn. Mit diesen Worten möchte ich diese Podcast-Folge gern beenden. Ich hoffe, es ist klar geworden, welche enormen Chancen du als Führungskraft im Pensionsstall hast, dir das Ruder wieder rumzureißen und aus deinen Herausforderungen zu entfliehen und zu sagen, so gehe ich das jetzt zukünftig an. Für alle, die dazu noch Fragen haben, kann ich einfach nur eins sagen. Kommt am 10. Mai auf die Hengststation Roman nach Marl. Die Pferde Business Convention wird deine Situation, deine Denkweise, sie wird die Pferdewirtschaft nachhaltig verändern. Verpasse diesen Termin nicht. Ich habe dir auch den Link für die Tickets hier unter diesem Podcast gepackt, in die Shownotes. Ich freue mich, dich dort zu sehen und dir noch so viel mehr von dem mitzugeben, was ich in den letzten 10 Jahren Reitschulaufbau ohne Vitamin B und ohne Startkapital über die Pferdewirtschaft lernen und in den letzten 3 Jahren an so viele Pferdebetriebe schon weitergeben durfte. Wir sehen uns nächsten Montag wieder. Bis dahin, macht's gut, eure Nicolette. Das war's für heute mit Reitstall Revolution. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann verpasse auf gar keinen Fall die nächste, indem du jetzt den Podcast abonnierst und lass doch auch gerne eine Bewertung da. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.